Lieben, wir wollen uns heute Morgen weiter beschäftigen mit dem ersten Korintherbrief. Wir haben ja vor einiger Zeit den letzten Abschnitt aus diesem Brief betrachtet. Und ich merke selber, was für ein Segen es ist und was für eine Herausforderung, wenn wir fortlaufend auch Gottes Wort auslegen. Es ist ein Segen, Themen zu behandeln, einzelne Bibelstellen herauszugreifen, aber es liegt auch ein Segen darin, mal ein ganzes Buch, einen ganzen Brief schrittweise zu betrachten, auszulegen. Man merkt dabei, dass man manchmal auch auf Dinge stößt, die einem Schwierigkeiten bereiten, auf Fragen, über die man sich noch nie Gedanken gemacht hat, auf schwierige Themen. Und dennoch ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes in seiner ganzen Fülle und den Ratschluss Gottes unverkürzt verkündigen und auch hören. Ja, dieses siebte Kapitel des ersten Korintherbriefes ist kein ganz einfaches Kapitel. Es behandelt das Thema Ehe und Ehelosigkeit, das Thema unserer Lebensführungen in Gottes Wegen. Und ich möchte vielleicht die ersten Verse einmal lesen und dann auch etwas Einleitendes zu dem ganzen Kapitel sagen. 1. Korinther 7 ab Vers 1. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Das sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Befehl. Denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn heiraten ist besser als in Glut geraten. Ja, der erste Vers erinnert uns dran, was das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, dass Paulus hier nicht, wie zum Beispiel im Epheserbrief oder im Römerbrief, von sich aus eine ganze Lehre entfaltet, sondern dass Paulus hier ganz spezielle Fragen aus der Gemeinde, die brieflich überboten an ihn gestellt wurden, beantwortet. Wir können also hier in diesem Bereich nicht erwarten, dass Paulus eine umfassende Abhandlung über die Ehe bringt. Das tut er auch nicht. Es fällt sicher auf, dass wir hier eigentlich, wenn wir es für uns nehmen, sagen würden, das ist ein bisschen einseitig behandeltes Thema. Ja? Was wir sehen können, wir wissen ja, dass die Korinther eine sehr fleischliche Gemeinde waren. Das waren echte Christen, aber sie haben noch nicht so richtig verstanden, worin sich eigentlich der christliche Lebenswandel von dem heidnischen Lebenswandel unterscheidet, den sie früher gewöhnt waren. Und so haben sie viele grundlegende Dinge in Gottes Ordnungen nicht recht verstanden. Es war da Unordnung und Sünde in dieser Gemeinde und Paulus muss sich diesem Niveau und diesen Fragestellungen anpassen. Ich möchte deshalb zur Ergänzung zunächst einmal eingehen auf die Gedanken, die Paulus an anderer Stelle über die Ehe entfaltet, dass wir da ein ganzes Bild bekommen. Die tiefste und höchste Stelle, an der Paulus über die Ehe lehrt, ist zweifellos Epheser 5. Und dort sehen wir bei den Ephesern, dort konnte er auch die Ratschlüsse über die Gemeinde, über die ganzen Heilsgedanken Gottes viel tiefer und freier lehren als bei den Korinthern. Er musste den Korinthern auch sagen, ihr vertragt ja diese feste Speise noch gar nicht. Ja? Und deshalb vielleicht zur Ergänzung einfach, was das Wort Gottes im Epheserbrief über Ehe, über die Grundsätze und Gedanken Gottes über die Ehe sagt, damit wir da ein ausgewogenes Bild bekommen. Auch dort fehlt es nicht an praktischen Bezügen, denn der Vers 22 in Epheser 5 fängt gleich mit einer ganz praktischen und nicht ganz einfachen, sondern herausfordernden Gebot und Ordnung Gottes an. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Ja, also das ist etwas Vollständigeres über die Gedanken Gottes über die Ehe. Und wir sehen darin zunächst mal den Rückgriff auf die Schöpfungsordnung Gottes, so wie es auch sein muss. Die Ehe ist ein Geschenk Gottes aus uns, die noch aus dem Paradies kommt. Daran wollen wir uns immer wieder erinnern. Ja? Sie wurde vor dem Sündenfall eingesetzt. Ehe und Familie sind in der heutigen sündigen Welt, ich würde sagen, wirklich auch ein Schutzraum und ein Gnadenraum des Segens, der Liebe, des Friedens, mitten in einer verrotteten und gesetzlosen, zügellosen und bösen Welt. Ja, so sollte es sein, wenn christliche Ehe und Familie wirklich gelebt wird, dann ist das wie ein leuchtendes Licht mitten in einer schlimmer werdenden Finsternis, wo Chaos herrscht, auch in den Beziehungen der Menschen untereinander. Und die Grundlage ist, ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen, seine Frau anhängen. Sie werden unauflöslich miteinander verbunden sein, miteinander verklebt sein, heißt es eigentlich auch, verschmolzen sein. Es ist ein Fleisch, nicht mehr zwei verschiedene Personen, die sich trennen lassen könnten, sondern untrennbar eine Einheit geworden. Das ist eigentlich das Geheimnis und die geistliche Grundordnung jeder Ehe, auch der Ungläubigen. Das ist eine Schöpfungsordnung, nicht nur eine geistliche Ordnung. Aber letztlich können es eigentlich nur die Christen, die gläubigen Gotteskinder wirklich verwirklichen. Denn es muss eines klar sein, zu einer solchen Einheit gehört dazu Selbstverleugnung, der Tod des eigenen Ich-Lebens. Und das, was die Ehe heute zerstört, ist es der Geist der Selbstverwirklichung, der Geist dessen, ich will meine Bedürfnisse um jeden Preis erfüllt bekommen in deiner Beziehung. Und wenn der andere mir sie nicht erfüllt, dann zerbreche ich die Beziehung und suche mir einen, der sie mir besser erfüllt. Das ist der Geist der heutigen Zeit. Das tötet jede Ehe. Ja? Wir müssen das ganz nüchtern sehen. Es sind zwei Personen, die haben ihre eigene Prägung, ihre Vorgeschichte, ihre eigenen Interessen, ihre unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Und es sind immer zwei Menschen, die auch ihr sündiges Fleisch an sich haben, die noch keine perfekten Heiligen sind. Ihr Lieben, wenn wir mal perfekte Heilige sind, dann heiraten wir nicht mehr. Ja? Im Himmel gibt es keine Heirat, keine Ehe. Da gibt es eine viel vollkommenere Beziehung zu unserem himmlischen Haupt. Aber hier auf der Erde haben wir immer auch mit unserem sündigen Eigenwillen, mit unseren sündigen Begierden zu kämpfen. Und es gibt keine Einheit ohne ein Zurückstehen, Selbstverleugnung und ein Sterben des eigenen Ich. Deswegen kann nur ein Christ, der wirklich das auch verwirklicht, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Nur er kann eine wirklich christliche und gute Ehe führen und diese geistliche Lebensordnung wirklich ausfüllen. Selbstverleugnung gehört genauso dazu, wenn von der Frau gesagt wird, sie soll sich dem Mann als Haupt unterordnen und ihn mit Ehrfurcht behandeln, wie auch für den Mann, wenn von ihm gesagt wird, er soll die Frau selbstlos lieben in Hingabe, so wie Christus seine Frau, die Gemeinde, geliebt hat. Ja, das ist ja ein Bild. Und wir sehen hier zugleich die allertiefsten Gedanken über Ehe, nämlich, dass die Schöpfungsordnung der Ehe ein Abbild ist, ein geheimnisvolles Schattenbild von dem Bund zwischen Christus und seiner Brautgemeinde. Ja, das ist eigentlich die tiefste Lehre, die uns hier der Epheserbrief bringt, die uns zeigt, wie Gott bereits bei der Erschaffung der Welt Christus und seine Gemeinde vor Augen hatte und Gedanken hatte, die weit über das hinausgingen, was sich schon auf der Erde abgespielt hat. Ja? Und es ist auch interessant zu sehen, wenn wir sehen, die Ehe ist nach Gottes Gedanken ein unauflöslicher, heiliger Treuebund, der nicht geschieden werden kann. Da werden wir noch drauf kommen. Und dann schauen wir mal, was die Ehe als Abbild sein soll. Ein Abbild der Beziehung zwischen Christus und seiner Brautgemeinde. Verstehen wir das dann? Dass da Treue sein muss, dass es unauflöslich sein muss. Hätten wir Freude daran, wenn Christus sich das Recht vorbehalten würde, sich von seiner Brautgemeinde zu scheiden, weil sie untreu ist? Wisst ihr, was wir dann wären? Dann wären wir alle verloren. Denn wer ist so treu, dass er nicht darunter auch fallen würde? Ja? Also wir sehen, es ist ein Gnadenbund. Es ist ein Bund, der die Liebe Christi widerspiegeln und abschatten soll und der deshalb auch eine ganz ernste und tiefe und klare Ordnung hat, nämlich zwei sollen ein Fleisch werden. Sie gehören zusammen. Und früher hat man das gewusst, in guten wie in bösen Tagen, bis dass der Tod euch scheidet. Das ist zutiefst biblisches Gedankengut, auch wenn wir es nicht ausdrücklich so in der Bibel lesen. Ja? Also, das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, diese Schattenbildlichkeit und diese Tatsache, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe ein Abbild und Spiegelbild der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde sein soll. Und wenn wir das sehen, dann sehen wir auch, dass eben Gott möchte, dass zu seiner Ehre und Verherrlichung Mann und Frau in einer Liebeseinheit zusammenleben. Und das lässt sich in der Praxis nicht perfekt und ohne Reibungen verwirklichen. Ich denke, da müssen wir ganz realistisch sein. Und Paulus wird auch im 1. Korinther 7 realistisch. Er kommt runter auf die Probleme, die im Fleisch entstehen, wenn man eben Ehe versucht, als Christ zu leben. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das sehen, wie wichtig in der christlichen Ehe, bei unseren eigenen Ehen, eben die christusgemäße Gesinnung der Liebe, des Erbarmens ist, der Geduld. Ich habe da immer sehr gerne dieses Wort aus Kolosser 3 ab Vers 12. Ich denke, das zeigt uns auch, wie wir als Ehepartner in der Ehe uns verhalten sollten, ganz praktisch auch in den Schwierigkeiten, in den Reibungen, in den Anfechtungen, die nicht ausbleiben werden, wenn wir so eng zusammenleben als zwei Personen. Da lesen wir, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Überdies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Das ist so etwas die Gesinnung, die wir lernen dürfen in unseren Ehebeziehungen. Das sollen sie auch in der Gemeinde, in der Beziehung unter den Geschwistern lernen. Aber ich denke schon, die Ehebeziehung ist so etwas wie eine Hochschule der Liebe. Da kommen wir uns am nächsten, da sind wir am verletzlichsten. Der Ehepartner kennt unsere Schwächen, unsere sündigen, dunklen Seiten, die wir vielleicht gegenüber jemand anderem verstecken können, am allerbesten. Und dort ist die Vergebungsbereitschaft auch am allerwichtigsten. Und zwar täglich. Ach, wir haben ja so eine schöne Botschaft gehört letzte Woche. Wie viel Mal? Habt ihr das noch in Erinnerung? 7 mal 77 Mal, ja? Ja. 7 mal 70 Mal, genau. Also letztlich eine vollkommene Zahl. Das heißt, wir sollen immer wieder und beständig vergeben, einander ertragen in Liebe. Und mehr als nur ertragen, ja, das ist die eine Seite, sondern wir sollen dem anderen Liebe geben, dort, wo er uns vielleicht sogar Böses erwiesen hat, uns enttäuscht hat. Und wie viel Enttäuschung erlebt man oftmals auch in der Ehe? Enttäuschung, die oft daher kommt, dass man sich am Anfang ein falsches Bild vom anderen gemacht hat. Der Mensch neigt dazu, seinen Partner zu idealisieren zunächst mal, viel von ihm zu erwarten. Und das ist eigentlich ganz unbiblisch. Ja, wir sollten bereit sein, viel zu geben und nichts zu erwarten. Und genau ist es umgekehrt. Und dann kommt die Enttäuschung. Ja, er ist ja gar nicht so. Ja, da und dort und jetzt merke ich das erst, wie er wirklich ist oder sie. Ja, und dann beginnt die Hochschule der Liebe. Dann beginnt genau der Punkt, wo es heißt, ja, ich habe ja einen Bund geschlossen. Ja? Ich habe nicht den Vertrag auf gegenseitigen Nutzen geschlossen mit der Klausel, wenn der andere die Vertragsbedingungen nicht erfüllt, wird der Vertrag aufgelöst. Ne? Solche Kaufmannsverträge gibt es natürlich im Leben. Ja? Aber die Ehe ist kein solcher Kaufmannsvertrag, ihr Lieben. Die Ehe ist ein heiliger Bund, an den die beide Ehepartner gebunden sind ihr Leben lang. Wisst ihr, wie das mit dem Bund ist? Ich habe da die Illustration im Alten Testament. Ja, es gibt einen Bund, der ganz besonders heraussticht. Und es war der Bund, den Josua mit den Gibeonitern geschlossen hat, als sie das Volk Israel, das heilige Land, erobert hat. Ja, damals haben die durch Betrug einen Friedensbund herausgehandelt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ja, und damals haben die Führer gesagt, wir sind an diesen Bund gebunden. Sie haben gemerkt, wir sind betrogen worden und trotzdem haben sie sich dran gehalten und haben die Gibeoniter verschont. Und Jahrhunderte später hat einer, der gar kein wirklicher Diener des Herrn war, in seinem falschen Eifer gemeint, er muss dem Herrn dienen, indem er die Gibeoniter ausrottet. Das war Saul. Und dann kam ein Gericht über Israel. Und dieses Gericht hörte erst auf, nachdem das Haus Sauls blutig bezahlen musste für die blutigen Übergriffe Sauls. Das heißt, Gott hat an diesen Bund noch gedacht, hunderte von Jahren später, als schon alle anderen gesagt haben, ist doch Schnee von gestern. Ja? Dieser Bund war heilig vor Gott. Gott wollte, dass die, die den Bund eingegangen waren, ihn auch erfüllen. Ja? Und ich denke, das muss uns mahnen. Ich möchte dazu noch mal etwas lesen aus dem Propheten Malachi, was uns, denke ich, auch Gottes Gedanken über die Ehe sehr, sehr klar und sehr, sehr tiefgehend eigentlich zeigt. Da ging es ja um das Volk, wie es wieder zurückgekehrt war aus dem Exil und als ein kleines Häufchen wieder im Land Juda wohnte und wo manche Sünden einfach auch aufgekommen waren. Da hieß es ab Vers 14 Malachi 2, und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Also hier wird gesagt, du hast vor Gott einen Bund mit ihr geschlossen, ihr treu zu sein. Und jetzt hast du den Bund gebrochen. Und jetzt wunderst du dich, warum Gott seinen Segen nicht mehr geben kann, sondern Fluch auf dich schickt. Und nun kommen die Gedanken Gottes über die Ehe zum Ausdruck. Vers 15. Und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. So hütet euch denn in eurem Geist und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Heerscharen. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Ja, hier sehen wir Gottes heilige Gedanken. Er redet hier zu dem Überrest, der aus der Vermischung mit den Völkern gerettet wurde, der sich versammelt hat, um das Volk Gottes weiterzuführen, die Linie des Messias weiterzuführen. Und hier erinnert sich Gott daran, Gott hat jedes Ehepaar eins gemacht. Ja? Gott hat gemacht, dass sie ein Fleisch sind. Und der Mensch soll es nicht scheiden. Ein Überrest des Geistes für ihn. Das heißt, diese Israeliten waren eigentlich ein Zeugnis, ein Überrest, den der Geist Gottes gebrauchen wollte, um unter den Heidenvölkern noch Gottes Treue und Gnade zu bezeugen und auch den Nachkommen des Messias zu bewahren. Der Teufel hat immer wieder versucht, durch Vermischung mit Fremdehen den messianischen Samen zu zerstören. Ja? Und deswegen dieser Gedanke hier. Aber es heißt auch, so hütet euch in eurem Geist und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Ja? Das ist ein heiliger Bund. Ein Bund, den Gott ernst nimmt und den wir auch ernst nehmen sollten. Und das Ziel ist letztlich, dass, wenn wir das mal auf unsere Zeit übertragen, dass in geborgenen, stabilen, christlichen Familien junge Menschen heranwachsen, die den Herrn Jesus wieder kennenlernen als ihren Herrn und Erretter. Das können wir durchaus so sehen. Das Volk Gottes soll weitergeführt werden. Und ihr Lieben, so sehr es ein Zeugnis ist, wenn eine christliche Ehe wirklich mit aller Schwachheit in Liebe und Treue geführt wird, so notvoll ist es für junge Menschen, wenn sie erleben, dass ihre Eltern, obwohl sie sich vielleicht zu Christus bekennen, praktisch einander untreu werden und die Ehe zerbricht oder innerlich vergiftet ist durch Unvergebenheit. So etwas kann einen jungen Menschen vom Herrn Jesus wegbringen. Ja? Also auch in dieser Beziehung ist es so wichtig, dass wir die Gedanken Gottes ernst nehmen und befolgen in Bezug auf Ehe und Familie. Ja, wir sehen also, dass die Ehe im Grunde eine positive, eine ganz elementare und wichtige Lebensordnung ist, die Gott bejaht, zu der sich Gott stellt, von der Gott will, dass wir sie von Herzen ausleben. Wenn wir jetzt wieder zurückkehren zu 1. Korinther 7, dann sehen wir dort, dass da die Korinther damals manche anderen Gedanken bewegt haben. Wir müssen uns ein bisschen einfühlen, um zu versuchen zu erkennen, woher das vielleicht kam. Paulus fängt ja an, indem er sagt, es ist ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Das können wir nur verstehen, wenn wir auch weiter hinten diese Gedanken dazu nehmen, die Paulus ganz offensichtlich auch klar gelehrt hat, dass nämlich die junge christliche Gemeinde damals in einer entscheidenden Verfolgungssituation war und dass sie auf der anderen Seite auch eine Naherwartung hatten, dass der Herr bald wiederkommt. Ja, eine Naherwartung, die im Grund grundsätzlich berechtigt war, aber doch hat Gott noch lange zugewartet, damit noch viele gerettet werden. Aber sie wussten, der Herr kommt bald auf der einen Seite und es kommt Drangsal und Not über die Gläubigen. Das hatten sie schon zum Teil erfahren, dass von der heidnischen Bevölkerung um sie herum bis hin zu Ermordungen oder Verfolgung, Bedrückung, Verjagung aus dem Eigentum, alle mögliche Drangsal über die jung bekehrten Christen kam. Wir erinnern uns ja, sie wurden praktisch von den Heiden verfolgt, weil mir gesagt wurde, die sind schuld, dass die Götter jetzt zornig sind, weil sie opfern unseren Göttern nicht mehr. Sie opfern jetzt einem fremden Gott, Jesus. Ja, das sind die Bösewichte. Und aus dieser Verfolgungssituation heraus, denke ich, hat es Paulus vielleicht auch bezeugt, dass es gut ist, wenn man ledig bleibt. Ja, dass es etwas Gutes ist. Und ich denke, das ist ein Gedanke, den dürfen wir doch auch heute aufgreifen, dass es durchaus in gewissen Beziehungen für manche Menschen, die auch diese Gnade haben, gut ist, ledig zu bleiben und dem Herrn ungeteilt und unabgelenkt zu dienen. Auf der anderen Seite macht Paulus eines klar, gegen eine falsche Frömmigkeit, die gab es vielleicht schon damals, heidnischer Übereifer. Und bei den Heiden gab es ja auch die Askese, ja. Und ihr Lieben, das ist genau dieselbe Linie, wie wir es ja auch in der katholischen Kirche wiederfinden, in dieser Irrlehre des Zölibats. Nämlich, dass man sagt, wer praktisch ehelos bleibt, der kann seine Energien auf eine höhere Ebene heben und bekommt mehr Zaubermacht, mehr Vollmacht, irgendwelche spirituellen Erlebnisse zu haben. Ja, das ist der Gedanke bei ganz vielen heidnischen Kulten und Sekten und auch der Gedanke bei der katholischen Priesterschaft. Ja, eine zwangsweise Enthaltsamkeit, weil man sich als etwas Höheres ansieht, dass man sagt, ich will nicht in den niederen Sphären leben, ich will in den höheren leben und will höhere Mächte und Kräfte haben und deswegen verzichte ich auf die Ehe. Und solche heidnischen Gedanken waren da vielleicht auch mit dabei. Und hier sagt Paulus ganz klar, schaut, wenn ihr die Gnadengabe habt, ledig zu bleiben, dann ist es gut. Wenn ihr sie aber nicht habt, dann passt auf, ja? Dann ist es besser zu heiraten, denn sonst fallen die, die in einem falschen Frömmigkeitswahn meinen, sie könnten sich enthalten und müssten sich enthalten, letztlich in die Sünde der Hurerei. Und das ist schlimm. Ja, das darf nicht sein. Das hat ja Paulus im 6. Kapitel deutlich gesagt. Und deswegen sagt er, es ist richtig, dass jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann hat. Also eine Ehe, lebenslange eine Ehe. Und jetzt kommt er auf die Beziehung zwischen Mann und Frau zu sprechen. Und auch da denke ich, das ist immer wieder so gewesen, auch in der Christenheit, dass Menschen, die vielleicht besonders von dem Herrn ergriffen waren, die es aber falsch verstanden haben und manchmal auch Leute, die von einer falschen Frömmigkeit vergiftet waren, dass sie gedacht haben, die geschlechtliche Gemeinschaft in der Ehe sei etwas Schmutziges und Schlechtes. Ihr Lieben, das ist eine Lüge des Teufels. Ja, so klar die Bibel sagt, Geschlechtlichkeit außerhalb der Ehe, vor der Ehe, außerhalb der Ehe, ist Sünde, ist eine bösartige, zerstörerische, befleckende Sünde. So klar sagt die Bibel, dass es innerhalb der Ehe Gott wohlgefällig ist und von Gott gesegnet ist. Und dass Gott nicht will, dass verheiratete Christen sich voneinander trennen, zum Beispiel um zu sagen, wir wollen frömmer sein und mehr für den Herrn da sein, deswegen leben wir praktisch nicht mehr und praktizieren auch die eheliche Gemeinschaft nicht mehr. Und da gab es wohl auch Entfremdungen und Zerwürfnisse in diesen jungen korinthischen Ehen, christlichen Ehen. Und Paulus lehrt hier ganz klare Dinge. Er sagt zunächst mal, der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. So steht es in der Schlachter und in der Lutherbibel. Das Wort heißt wohlgesinnt sein. Ja? Liebe, Fürsorge im Alltag. Ja, hier steht nicht Agape, ja, dieses Hohe und Grundsätzliche, sondern hier ist er ganz praktisch und sagt, hör mal her, du bist es deinem Ehepartner schuldig, ihm wohlgesinnt zu sein, sein Bestes zu wollen, ihm Freundlichkeit, Liebe, Zuwendung zu geben, für ihn da zu sein. Und ich denke, das ist eine Sache, die ist ganz, ganz wichtig für uns. Ihr Lieben, und wenn eine Ehe im Laufe der Jahre unter Umständen in Konflikte und Schwierigkeiten kommt, die nicht geistlich verarbeitet werden, im Sinn von Kolosser 3, wie ich das vorher erwähnt habe, dann kann es passieren, dass die Zuneigung der Ehepartner untereinander erkaltet. Und dann zieht man sich vom anderen zurück. Man ist beleidigt, man bestraft den anderen, indem man ihm nicht mehr die Zuwendung und Zuneigung gibt. Und dann sagt Paulus hier, du bist es aber schuldig. Ja, wieso? Der andere hat mich doch beleidigt und so tief verletzt. Du bist es aber schuldig. Warum denn? Weil die Ehe ein Bund ist, kein Erwerbsvertrag. Weil die Ehe nicht darauf beruht, dass man sagt, ich will meinen Ehepartner zu lieben, solange er mich immer liebt und immer alles das tut, was ich will und alle meine Erwartungen mindestens zu 95% erfüllt. Nee, das ist keine Ehe, ihr Lieben. Ja? Sondern Ehe ist, ich will meinem Ehepartner die Zuneigung auch dann geben, wenn er mich enttäuscht hat, wenn er anders ist, als ich mir es vorstelle, wenn er Fehler macht, wenn er sich versündigt hat an mir. Wenn ich am liebsten weglaufen würde, auch dann. Versteht ihr? Wir sind es schuldig, weil wir einen Bund vor Gott eingegangen sind, in guten wie in bösen Tagen den anderen zu lieben und für den anderen da zu sein. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache in der Praxis, weil viele Ehen, auch manche Christliche, scheitern daran, dass man innerlich die Zuneigung erkaltet und man innerlich in Opposition ist, einander bestraft, einander fertig macht durch Liebesentzug, durch Abwendung, durch verletzende Gesten und Dinge. Ein Kleinkrieg. Ja? Und das darf nicht passieren. Das ist Sünde vor Gott. Auch wenn man vielleicht meint, man hat da reale Anlässe. Es geht nicht. Und so sagt eben dann auch das Wort, entzieht euch einander nicht. Und ich denke, das ist ein Problem, dass oftmals eben auch die Gemeinschaft, die eheliche Gemeinschaft von diesem Kickhack, von diesem Krieg und auch von diesem gefühlsmäßigen Abwenden und Erkalten betroffen ist. Und auch da sagt Paulus, das darf nicht sein. Du bringst damit den anderen dazu zu sündigen. Du führst ihn letztlich in einen Bereich, wo er vom Teufel versucht werden kann. Ja? Es ist nicht recht vor Gott. Ja, also Paulus ist da ganz realistisch. Er sagt, gut, wenn ihr für eine Zeit lang fasten und beten wollt, den Herrn wirklich suchen wollt, dann könnt ihr das tun, aber dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht. So praktisch und realistisch ist Paulus, der Apostel, der selber unverheiratet war, aber der durch den Geist Gottes und als Seelsorger wusste, wozu das menschliche Herz fähig ist. Er selber sagt, er würde am liebsten, dass die Menschen ledig sind und völlig für den Herrn zur Verfügung wie er. Wenn wir uns sein Leben anschauen, dann verstehen wir gut, dass er unverheiratet geblieben ist. Ja? Die Ehefrau von Paulus, wenn wir uns die Listen seiner Verfolgungen und Leiden anschauen im 2. Korintherbrief, ja, die hätte nicht sehr viel von ihrem Mann gehabt und hätte viel, viel Sorgen und Nöte gehabt. Ja? Und es war einfach, das hat nicht gepasst zu diesem Dienst. Ja? Und so gibt es auch heute manche Diener des Herrn, Männer und Frauen, die einfach sehen vor Gott, der Dienst, zu dem ich Gott berufen hat, da ist es besser, wenn ich ledig bleibe. Und Gott segnet es auch. Gott hat es bei Paulus gesegnet. Aber Paulus sagt es nicht, weil der Ehestand niedriger wäre, ungeistlicher als der ledigen Stand, sondern er sagt es lediglich um der Umstände willen, damit ihr in den gegenwärtigen Umständen dem Herrn besser dienen könnt. Und er sagt immer, je nach deiner Berufung und Gnadengabe. Ja, das muss man aufpassen, denn manche falsche christliche Lehrer haben die Ehe abgewertet und gesagt, das Ledigsein ist höher. Aber das ist es nur bei Paulus im Hinblick auf die Zeitlage der Verfolgung, die damals herrschte. Da kommen wir ja nachher noch drauf zu sprechen. Ja. Er sagt jedenfalls den Ledigen, es ist gut für sie, wenn sie so bleiben wie ich. Darauf werden wir nachher noch kommen. Ich denke, es gibt auch hier Ermutigendes für die Geschwister, die ledig sind. Das ist also nichts Negatives, wo ihr jemand etwas Wichtiges rausgegangen wäre als Christ, sondern hat durchaus eine positive Bedeutung. Aber zunächst einmal wendet sich Paulus dann den ganz praktischen Fragen der Ehe wieder zu, und zwar dem Problem auch der Ehescheidung und der ganzen Situation, die aus Ehescheidung entstanden ist. Das ist ja eine Not, die heute noch viel mehr der Fall ist, wie damals in dem heidnischen Korinth. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir da hören, was die Bibel da sagt. Ich weiß, dass es da unterschiedliche Auffassungen gibt. Ich möchte hier einfach auch das respektieren, aber doch deutlich machen, meine ganz persönliche Überzeugung, dass die Bibel keine Ehescheidung für Christen erlaubt und auch keine Wiederverheiratung. Ja, das sehen andere anders, das muss jeder vor dem Herrn verantworten, aber ich möchte doch da einfach das auch deutlich machen, wie ich das vor dem Herrn sehe und vom Wort her sehe, denn diese Dinge müssen auch einmal bezeugt werden. Ja, den Verheirateten, Vers 10, aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann. Wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und dass der Mann die Frau nicht entlassen soll. Den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Ja, Paulus spricht ja also zunächst einmal ganz offensichtlich die verheirateten Gläubigen an. Es ist ja eine wunderbare Sache, wenn ein Ehepaar gemeinsam oder hintereinander gläubig wird. Ja, das ist ein großer Segen, eine große Gnade. Ich hoffe, diejenigen, die das erleben durften, danken dem Herrn auch immer wieder dafür, angesichts derer, die es bisher noch nicht erfahren haben und manches Leid deshalb auf sich nehmen müssen. Aber da gab es eben Situationen, da waren zum Beispiel jetzt Menschen zum Glauben gekommen, die hatten sich wahrscheinlich schon vorher scheiden lassen voneinander. Und da gab es vielleicht auch Verhältnisse, wo jemand schon in Scheidung gelebt hat und gläubig wurde. Und jetzt war die Frage, ja, wie soll das jetzt weitergehen? Und er sagt, den Verheirateten gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann. Ich möchte da, das erinnert sicher an das Gebot in Matthäus 19, Vers 10, Vers 9 finden. Ich lese es mal von Anfang an. Ab Vers 3, Matthäus 19, da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein? So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie zu ihm, warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie so zu entlassen? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Im Zusammenhang damit müssen wir auch Lukas 16 noch einmal lesen, wo der Herr eigentlich dieselbe Lehre noch einmal von einem anderen Gesichtspunkt her bekräftigt. Da sagt er in Vers 18, jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und jeder, der eine von ihrem Mann Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Ja, es gibt hier eigentlich eine ganz klare Linie. Gott hat zwei Menschen in der Ehe zusammengefügt und der Mensch darf und soll es nicht scheiden, was Gott zusammengefügt hat. Das ist die klare Linie. Scheidung ist eigentlich nicht erlaubt. Viele Christen machen sehr viel daraus aus diesem einen Punkt, es sei denn wegen Unzucht, den der Herr hier in Matthäus 19 auch erwähnt. Das kann man nun unterschiedlich auslegen, aber man sollte es eigentlich nicht so auslegen, dass es die anderen klaren Aussagen der Bibel widerspricht und widerlegt, denn das kann nicht sein. Was vom Geist Gottes kommt, ist in sich stimmig. Ich denke, ein Punkt, was Unzucht hier heißen sollte, war ganz sicher Ehen, die praktisch zwischen zwischen engen Verwandten geschlossen wurden. Die waren ja vom Gesetz des Mose ausgeschlossen. Die durften also nicht unter Blutsverwandten heiraten. Das kam zur Zeit Jesu Christi aber öfters vor, bis hinein ins Königshaus. Ja? Und eine solche Ehe musste geschieden werden, weil sie war von vornherein gar nie gültig. Ja? Ich denke, das ist der klarste und einfachste Erklärungsgrund für diese Ausnahme, es sei denn wegen Unzucht, wobei der Herr auch da nicht von einer Wiederverheiratung spricht, sondern nur von der Möglichkeit, sich scheiden zu lassen. Ja, das müssen wir auch bedenken. Ein anderer Punkt war, dass unter dem mosaischen Gesetz ja jemand, der wirklich heimlich eine Frau zum Beispiel, die Unzucht betrieben hatte vor der Ehe und keine Jungfrau mehr war, die musste gesteinigt werden. Ja. Ich hoffe, wir machen uns das bewusst, wie ernst Gott diese Sünde nimmt. Ja, die war praktisch dann tot und dann war die Möglichkeit natürlich für eine neue Verheiratung da. Ja, aber ansonsten unter der Gnade, und wir sind ja da nicht mehr unter dem mosaischen Gesetz, finden wir nirgends irgendeine Ausnahmeregelung, was die Scheidung angeht. Sondern ein Gesetz ist ganz klar erkennbar, und das nehme ich mal voraus von 1. Korinther 7 am Ende, nämlich, dass eine Ehe vor Gott gültig ist, solange sie besteht, bis der eine Ehepartner stirbt. Ich lese mal Vers 39 von 1. Korinther 7, da heißt es, eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Also hier sehen wir eine ganz einfache Ordnung. Und das ist auch die einzige Antwort auf die Lehre des Herrn Jesus, wer eine Geschiedene heiratet, bricht die Ehe. Das heißt, Gott hat die erste Ehe nicht aufgegeben, er sieht sie immer noch als gültig an und deswegen bricht jemand, der eine Geschiedene heiratet, diese erste Ehe. Ja? Andere Erklärung gibt es nicht. Vor Gott ist die Auflösung einer Ehe nicht gültig. Gott sieht die Ehe weiterhin als gültig an, solange der eine Ehepartner lebt. Und deswegen gibt es auch in 1. Korinther 7 keine Erlaubnis für Wiederverheiratung bei Geschiedenen. Sondern wir lesen das ganz klar am Anfang. Wenn eine Frau zum Beispiel schon geschieden ist, da heißt es nicht, sie kann wieder heiraten oder unverheiratet bleiben oder sich versöhnen, sondern es heißt, es gibt nur zwei Alternativen für sie. So bleibe sie unverheiratet, sie soll also dann alleine leben, oder sie versöhne sich wieder mit ihrem Mann. Ja? Die zwei Möglichkeiten gibt es. Eine andere sieht das Wort Gottes nicht vor. Und genauso ist eigentlich die Linie jetzt bei gemischten Ehen, das war natürlich eine große Not. Manche, ist ja auch heute so, zum Beispiel ein muslimischer Ehemann, der entdeckt, dass seine Frau gläubig geworden ist, der wird sie normalerweise entweder totprügeln oder verstoßen oder so unter Druck setzen und einschüchtern, dass eigentlich eine Ehe überhaupt nicht mehr möglich ist. Ja? Und da sagt Paulus ganz klar, wenn der Ungläubige nicht mit dir leben will, dann bleib allein, dann hast du Frieden, dann kannst du von ihm weggehen, aber nicht, du kannst dich wieder verheiraten, sondern dann darfst du in Frieden für dich, für den Herrn leben. Denn übrigens sage aber ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht entlassen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Ja, also wir müssen das verstehen unter dem Hintergrund, was im Judentum war. Im Judentum galt, ein Jude, der einen Götzendiener geheiratet hat, der hat sich verunreinigt. Die Juden mussten, bei Nehemia und Esra lesen wir es, die mussten sich wieder trennen von den heidnischen Frauen, weil das Gesetz hat ihnen verboten, heidnische Frauen zu heiraten. Ja? Das war was anderes. Das war eine illegale Ehe, die gar nie rechtens war. Aber hier sagt Paulus, unter der Gnade ist es anders. Sondern wenn da ein Heide, ein ungläubiger Ehepartner ist und er will sich nicht selber von der Frau trennen, dann soll die Frau bei ihm bleiben, denn sie hat einen heiligenden Einfluss auf ihn und umgekehrt auch. Und zumindest ist eines klar, der gläubige Teil verunreinigt sich nicht durch die Gemeinschaft mit dem Ungläubigen, weil das war die Sorge. Bin ich dann befleckt und sündig vor Gott? Verstößt mich Gott, weil ich bei meinem ungläubigen Mann bleibe oder bei meiner ungläubigen Frau? Und Paulus sagt hier, nein, auch die Kinder sind heilig. Sie gehören also nicht praktisch weggebracht und die Ehe aufgelöst, wie es bei Nehemia und Esra im Volk Gottes des Alten Bundes der Fall war, sondern unter der Gnade sind sie unter dem heiligen Einfluss des gläubigen Ehepartners und der Ehepartner kann Zusammenleben mit einem Ungläubigen, ohne dass er selber geistlichen Schaden erleidet. Ihr Lieben, das gilt absolut nicht, wenn jemand Christliches aus Mutwillen einen ungläubigen Ehepartner heiratet, sondern das gilt für Ehen, die vorher schon geschlossen wurden, wo nur ein Ehepartner gläubig wurde und der andere ungläubig geblieben ist. Ja, also das andere, sagt die Bibel auch ganz klar, zieht nicht unter einem ungläubigen Joch mit Ungläubigen. Ja, also da müssen wir aufpassen, dass wir diese Dinge nicht zu einem Vorwand nehmen für verkehrte und sündige Schritte. Und ich denke, das ist etwas, was man nur bereuen muss später, wenn man eben wissentlich so einen Schritt tut. Aber wenn eben das sich einfach so ergeben hat, dass in einer bestehenden Ehe ein Ungläubiger und ein Gläubiger Partner sind, dann soll der Gläubige die Ehe zu erhalten suchen. Es sei denn, der Ungläubige will sich wirklich absolut trennen. Und dann sagt Paulus hier, wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Also nicht sklavisch dran gebunden, dass man immer wieder versucht, die Ehe doch noch zu retten und zu versöhnen und immer wieder hingeht und immer wieder sagt, willst du nicht doch? Sondern er soll dann in Frieden für sich selbst unverheiratet leben. Das ist eigentlich die einzige saubere Auslegung, die Gottes Wort hier erlaubt. Ja? Und letztlich, denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst? Das wäre ja ein Motiv zu sagen, um jeden Preis muss ich bei dem bleiben, damit er gerettet wird. Aber Paulus sagt hier, schau, du weißt es nicht. Ja? Wenn er wirklich sich trennen will, dann akzeptiert es. Ja, das war ja oft so, dass sonst der Mann der Frau verboten hat, in den Gottesdienst zu gehen und sie gequält und bedrückt hat. Und da sagt er, du kannst da in Frieden leben für den Herrn. Du weißt ja gar nicht, ob du deinen Mann retten kannst. Wenn er wirklich will, das ist ein Hinweis, dass er vielleicht doch noch vom Herrn angesprochen werden kann durch das Zeugnis der Frau. Ja, dann darf man da Hoffnung haben und beten, ja, dass sich der ungläubige Ehepartner doch noch bekehrt, ja. Aber man darf das nicht verzwingen. Ich denke, das ist so die sauberste und klarste Form, das zu verstehen, was Paulus hier sagt. Und jetzt kommt er auf einen weiteren Punkt zu sprechen, nämlich die Lebensordnung als Christen. Doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er. Und so ordne ich es in allen Gemeinden an. Ist jemand nach erfolgter Beschneidung berufen worden, so suche er sie nicht rückgängig zu machen. Ist jemand in unbeschnittenem Zustand berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist auch nichts, wohl aber Gottes Gebote halten. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benütze es lieber. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist auch der berufene Freie ein Sklave des Christus. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Brüder, jeder bleibe vor Gott in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Ja, auch da gab es Verwirrung. Die Leute haben gesagt, ach, vielleicht sollte ich doch lieber Jude werden und mich beschneiden, das ist doch was Höheres. Oder andere haben gesagt, ich schäme mich, ich bin Sklave. Andere sind frei, ich will doch auch frei werden. Und Paulus sagt im Grund, schaut her, Gott hat euch doch berufen, er hat doch gesehen, wo ihr seid. Er hat euch eure Wege schon vorher gelenkt. Ja? Dort, wo ihr seid, in dem Stand, in dem ihr seid, da bleibt ihr erstmal. Ja? Ihr dürft als Sklaven genauso dem Herrn dienen, seid genauso freigelassen des Herrn. Und die, die Herren sind, sind Sklaven des Christus. Also keiner ist besser dran. Ja? Da ist nicht Sklave noch freier in Christus, sagt Paulus an einer anderen Stelle. Ja? Und auf der anderen Seite, gut, das ist eben die Frage, wie es gemeint ist. Entweder sagt Paulus hier, wenn du frei werden kannst, dann bleib lieber Sklave und nutze deinen Stand oder eben nutze, dass du frei werden kannst. Ich denke, das ist auch eine persönliche Gewissensführung, auch bei uns heute. Auf jeden Fall brauchen wir nicht meinen, dass zum Beispiel ein sozial weniger angesehener Beruf, wenn jemand von mir aus Müllwerker ist oder sonst was, dann ist er als Christ genauso viel wert wie ein Lehrer oder ein Professor. Ja, das ist biblisch. Ja, da braucht man nicht meinen, man muss jetzt irgendwo sich dessen schämen und anders werden. Darauf kommt es nicht an, sondern es kommt darauf an, dem Herrn von ganzem Herzen an dem Platz zu dienen, wo man hingestellt ist. Und nun kommt er nochmal auf die Frage, Verheiratung zu sprechen. Auch den Abschnitt wollen wir miteinander lesen, ab Vers 25. Wegen der Jungfrauen aber habe ich keinen Befehl des Herrn. Ich gebe aber ein Urteil ab, als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein. Vielleicht da ganz kurz noch was zu dieser Frage. Manche haben ja da gesagt, na gut, das ist jetzt nicht inspiriert. Gott hat ihm eigentlich gar keinen Befehl gegeben. Auf der anderen Seite wissen wir, dass alle Schriften des Apostels Paulus inspiriert sind, von Gott eingegeben sind. Ja? Also es wäre falsch hier zu sagen, aha, das muss ich ja gar nicht so genau beachten, weil hier hat er keinen Befehl des Herrn. Sondern Paulus tut hier eines und ich denke für uns als Vorbild, dass er nämlich zeigt, in der Lehre müssen wir unterscheiden zwischen dem, wo Gottes Wort ganz klar gebietet und dem, wo Gottes Wort einen Auslegungsspielraum lässt. Ja? Dort dürfen wir auch nicht sagen, Gott gebietet genau das, sondern da müssen wir sagen, schaut her, so und so ist es zu verstehen und aus meiner Sicht ist der biblisch richtige Weg der und der. Ja? Aber man muss deutlich machen, wo spricht Gottes Wort autoritativ und wo gibt es unterschiedliche Auslegungen, wo man zumindest sagen muss, andere Brüder kommen zum anderen Schluss, ihr müsst es vor Gott erwägen. Ja? Aber hier bei Paulus müssen wir sagen, alles was Paulus sagt, ist nach seiner eigenen Aussage in 2. Timotheus 3, 16 inspiriert und von Gott gegeben. Er war ja Apostel. Ja? Er hat uns nur ein Beispiel gegeben, ein Vorbild für die Demut eines Lehrers, der eben deutlich macht, wo auch persönliche Ratschläge oder persönliche Meinungen sind, dann muss man das trennen von dem, was von der Bibel her zweifelsfrei ausgelegt werden kann. Aber seine Auslegung ist für uns autoritativ, weil er Apostel ist. Ja, so halte ich nun um der gegenwärtigen Not willen, Vers 26, das für richtig, dass es für einen Menschen gut ist, so zu bleiben, wie er ist. Bist du an eine Frau gebunden, so suche keine Trennung von ihr. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber auch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Doch werden solche Bedrängnis im Fleisch haben, die ich euch gerne ersparen möchte. Das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine, und die weinen, als weinten sie nicht, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht, und die kaufen, als besäßen sie es nicht, und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie gar nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Ja, also, wie gesagt, Paulus sagt hier, um der gegenwärtigen Not willen. Das ist der Schlüssel zum Verständnis dieser Dinge. Und das haben wir als eine Christenheit, die ohne Verfolgung und Druck lebt, können das nicht so ganz nachvollziehen. Für uns ist das sicher auch nicht so dringlich im Moment. Aber wir müssen uns mal vorstellen, was das war. Es gibt es immer wieder, dass zum Beispiel Christen um ihres Dienstes willen unter Druck gesetzt werden mit ihrer Familie. Ja, dass gesagt wird, wir bringen deine Kinder um, wenn du weiter Christus verkündigst. Ja. Ich habe erst vor kurzem von einem Moslem gelesen, der sich bekehrt hat, der den Herrn bezeugt hat und dem, wo fanatische Moslems seine zwei kleinen Söhne umgebracht haben, um ihn praktisch davon abzuhalten, Christus zu bezeugen. Ja? Das sind diese Dinge. Ja? Wenn es mal wirklich Verfolgung gibt, dann ist es eine zusätzliche Belastung und Not, in einer Familie zu stehen und trotzdem den Herrn zu bezeugen. Ja? Es gab Märtyrer, da haben auch die in der Verfolgung durch die katholische Kirche waren, evangelische Märtyrer oder Täufer, da haben die Kinder auf den Knien den Vater angefleht, tu doch deinem Glauben absagen, bleib uns doch erhalten, wir brauchen dich doch noch. Ja? Versteht ihr das? Ja? Solche Dinge meint Paulus hier, wenn er sagt, um der gegenwärtigen Bedrängnis willen, ist es besser, unverheiratet zu bleiben. Ja? Weil dadurch viel mehr Not kommen kann. Und wenn man in einer solchen Verfolgungssituation ist, dann muss man tatsächlich seinen Ehepartner, seine Kinder wirklich loslassen. Ja? Und auch alles, woran das Herz hängt, sonst kann man dadurch schwer zum Stolpern kommen. Ja? Es gibt vielleicht Geschwister, die solche Verfolgungssituationen schon etwas erlebt haben. Ich denke, in der ganzen schlimmen Form sind es gerade im Moment die Moslems und die Kommunisten, die die Christen so verfolgen, so brutal verfolgen, dass sie auch vor solchen Dingen nicht zurückschrecken. Aber es ist auch heute Realität. Und deshalb das Wort Gottes sorgt für diese Situation und deshalb auch dieser Rat, eben suche keine Frau, wenn du frei von einer Frau bist. Aber es bleibt immer erhalten, wenn du heiratest, so sündigst du nicht. Ja? Die Ehe ist nichts Schlechtes. Man muss nur wissen, was man auf sich nimmt, in einer bestimmten Situation zu heiraten und Kinder zu haben. Ja? Und ich denke, das ist ein sehr realistischer Rat für viele Christen auf der Welt, wenn er auch uns noch weit weg erscheint. Ja, dann geht es weiter, Vers 32, der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt, der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Wenn aber jemand meint, er handle unschicklich an seiner Jungfrau, wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt, und wenn es dann so sein muss, der tue, was er will, er sündigt nicht, sie mögen heiraten. Wenn aber einer im Herzen feststeht und keine Not hat, sondern Vollmacht, nach seinem eigenen Willen zu handeln und in seinem eigenen Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt recht. Also wer verheiratet, handelt recht, wer aber nicht verheiratet, handelt besser. Eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Glückseliger aber ist sie nach meinem Urteil, wenn sie so bleibt. Ich denke aber, dass auch ich den Geist Gottes habe. Ja, ich denke, wir wollen hier etwas Ermutigendes daraus entnehmen. Paulus sagt hier nämlich, dass es einen geistlichen Segen und einen Vorzug gibt für den unverheirateten Christen. Heute ist es oft so, dass man das so empfindet, ja, der Unverheiratete, der ist einfach zu kurz gekommen, ja, der hat was verpasst. Menschlich ist es logisch, dass man das so sieht. Aber wenn wir wirklich in Christus eine neue Schöpfung geworden sind, wenn wir das verstanden haben, dass der Herr Jesus Herr unseres Lebens ist, der gesagt hat, ich will, dass Sie Leben haben und volle Genüge haben, volle Genüge in Christus, dann dürfen wir erkennen, ein wiedergeborener Gläubiger ist ein Mensch, dessen menschliche Mängel ausgefüllt werden können durch die Fülle in Christus. Und ich denke, das ist etwas, das sollten wir einfach auch als Ermunterung und Trost festhalten. Ja, es ist kein schlechter und benachteiligter Weg. Und niemand ist vom Herrn benachteiligt, wenn er ledig bleibt und wenn er so geführt wird oder einfach die Situation sich so entwickelt, dass er alleine zu leben hat. Es ist eine herausfordernde Sache. Es ist sicher nicht einfach. Ich spreche das als jemand, der nicht als Christ lange alleine leben konnte, aber ich habe als Nicht-Christ lange alleine gelebt. Ja, ich denke, da gibt es wirklich Nöte und Schwierigkeiten, menschlich gesehen. Das ist gar keine Frage. Aber ich denke, Paulus sagt hier, im Herrn kann es so sein und darf es so sein, dass diese Nöte und Schwierigkeiten ausgeglichen und überwunden werden durch die Gnade, durch die geistliche Kraft und die Segnungen auch der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, der den Mangel an menschlicher Gemeinschaft und Partnerschaft mehr als ausgleichen kann. Allerdings, die Herausforderung ist, ganz mit dem Herrn zu leben, ungeteilt dem Herrn anzuhängen, beständig beim Herrn zu bleiben. Und ich denke, das ist oft das, was heute alleinlebenden Christen schwerfällt, weil sie auch von verschiedenen Büchern und Psychoratgebern dahin gebracht werden, zu sagen, verwirkliche dich doch selbst, kümmere dich um deine Interessen, du bist auch wer, stärke dein Ich. Und das sind alles vergiftete Ratschläge, die in eine völlig falsche Richtung gehen. Ja? Wir haben vorher gesehen, das Lebensgesetz des Christen ist nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Auch den ganzen Begierden nach Selbstverwirklichung, nach Lebenserfüllung und Lebensglück im diesseitigen Sinn, all das ist in dem Tod Jesu Christi für mich begraben. Wenn das unsere Einstellung ist, dann sind wir glückliche Christen und dann können wir auch, denke ich, im Alleinsein, wenn es Gott wirklich so geführt hat, glücklich sein und es als einen Vorzug sehen. Wir können ganz für die Sache des Herrn besorgt sein, wie wir dem Herrn gefallen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Ja? Also es ist klar, wer wirklich Ehe und Familie eingeht, der muss sich um viele, viele diesseitige Dinge kümmern. Ja? Um Essen kaufen, Windeln wickeln, naja, so verschiedene Dinge, ja, die viel Zeit und Kraft wegnehmen. Wenn das von Gott so gewollt ist, dann ist das völlig in Ordnung. Da braucht sich auch ein verheiratetes Ehepaar keine Vorwürfe zu machen. Aber wenn Gott es anders führt, dann ist es ein vollwertiger und guter Weg, viel Frucht für den Herrn zu bringen und sich ganz der Sache des Herrn widmen zu können. So hat es Paulus getan. Ja, er hat seine Zeit nicht mit Selbstverwirklichung verschwendet, sondern hat seine Zeit ausgekauft, Christus zu verkündigen, überall, wo er nur konnte, unter jeden Bedingungen und war brennend für den Herrn. Und er hat es wirklich so empfunden, mein Stand ist der bessere. Ja, in dem Sinn, dass er einfach gesagt hat, in vielerlei Hinsicht hat es Vorzüge, ganz und ungeteilt für den Herrn da sein zu können. Und wenn wir das, wenn das der Herr uns schenkt, auch unseren Geschwistern, die alleine leben, doch das wirklich zu sehen und mehr wirklich ihre Lebenserfüllung im Herrn Jesus zu finden, dann denke ich, kann das auch heute dieses Wunder geschehen, dass ein lediger, alleinstehender Mensch glücklich und zufrieden ist und freudig bezeugen kann, der Herr füllt allen meinen Mangel aus. Ich glaube, dass es am Herrn nicht liegt, möchte ich mal so formulieren, und dass wir auch beten dürfen für die Geschwister, die ledig sind, dass sie doch den Herrn so erleben als den Allgenügsamen, der allen Mangel ausfüllt und sie stärkt, wirklich für den Herrn Frucht zu bringen, sodass sie nichts vermissen. Bedeutet übrigens auch, dass die Gemeinde sich auch darum kümmern muss, Gemeinschaft zu pflegen mit den Alleinstehenden, dass auch das, was an äußerlicher Hilfestellung, an Gemeinschaft, an Ermutigung vielleicht sonst mangelt, dass das auch durch andere Geschwister ausgefüllt wird. Ja, da hat auch die Gemeinde eine Verantwortung für die allein lebenden Geschwister. Auf jeden Fall sehen wir, dass bei dem Herrn beide Lebensordnungen, das Ledigsein und auch das Verheiratetsein, Segensordnungen sind. Sie haben beide ihre Vorzüge und auch ihre Schwierigkeiten. Und es kommt letztlich auf die Berufung Gottes an, was richtig ist, was für den Einzelnen passieren soll. Aber auf jeden Fall sollte alles, so wie wir es im Vers 39 finden, in dem Herrn geschehen. Das heißt, in der Abhängigkeit von dem Herrn Jesus, unter der Führung seines Geistes und nach seinem Wort sollten wir leben. Ob wir nun heiraten oder nicht heiraten, wir sollten alle dem Herrn dienen, wir sollten alle dem Herrn nachfolgen und unsere Ehen, genauso wie unser Alleinesein, ganz und ungeteilt in den Dienst unseres Herrn Jesus Christus stellen, dann sind wir glückselige Leute. Möge der Herr uns das mehr und mehr schenken und uns durch sein Wort segnen und ermuntern. Amen.